Ja gut, dann sage ich noch ein paar Worte zu dem, zu den, bitte? Zu den Allies, ja genau. Die Verbündeten haben ja auch eine Negativbilanz der Bush-Ära gezogen. Die klingt ganz ähnlich wie die, die die Amis selber ziehen, ist aber nicht dieselbe. Über den Irakkrieg gab es das Urteil, oder gibt es das Urteil, da haben ja die Amis von uns bloß Unterordnung verlangt, Partnerschaft verweigert, uns eine Mitdefinition der Kriegsziele und der des Kriegsverlaufs abgesprochen. Das ist übrigens ein Urteil, zu dem am Ende sowohl diejenigen gekommen sind, die den zeitweilig mitgemacht haben, also die Briten, als auch diejenigen, die von Anfang an dagegen waren. Der Ausgangspunkt war, die Amerikaner respektieren uns nicht in ausreichendem Maße als gleichberechtigte oder zumindest fast gleichberechtigte Partner beim Weltordnen. Verlangen von uns Beiträge, in denen wir uns rein amerikanischer Führung unterordnen sollen und wo unsere eigenen politischen und ökonomischen Interessen nicht zum Zuge kommen. Das hat sich dann auch in der Kritik an der Bush-Diplomatie geäußert, dass die Bush-Diplomatie Unfrieden im Bündnis geschürt habe, statt die Kooperation zu fördern, und dass überhaupt Bush ganz unnötige Spaltung in die Staatenwelt getragen habe, weil er lauter Zuarbeit zu Amerika verlangt hatte, statt den Staaten die Freiheit zu lassen, aus eigenem Interesse und aus eigener Kalkulation bei der amerikanischen Weltordnung mitzumachen. Diese Kritik hat natürlich was Verlogenes, weil sie immer ein bisschen so tut, als ginge es den Konkurrenten, ich rede jetzt vor allen Dingen über die Europäer, als ginge es den Europäern tatsächlich darum, einen Beitrag zur amerikanischen Weltordnung zu leisten, und als würden sie sich deswegen nur deswegen so schwer damit tun, weil der Bush sie dabei immer so schlecht behandelt. Das ist natürlich nicht die Wahrheit der Sache, sondern sie nehmen die amerikanische Weltordnung als das, was sie ist, nämlich einerseits als Mittel für sich ebenfalls beim Weltordnen beteiligt zu sein, andererseits eben als Schranke, insofern sie auch immer nur in dem Maße wirklich beteiligt sind, wie die USA sie lassen und wie sie nach der Reichweite ihrer eigenen Machtmittel das überhaupt vermögen. Bush hat ihnen praktisch vorgeführt, wie relativ beziehungsweise dann wie gänzlich wertlos ihre eigenen Machtmittel sind, wenn die USA beschließen, die weltpolitische Agenda neu zu definieren. Da haben sie sich ja dann auch unterschiedlich zusortiert. Die einen haben gesagt, wir machen da mit, weil nur wenn wir mitmachen, und sie haben sich auch an unterschiedlichen Fronten dann die gleichen unterschiedlich zusortiert. Die einen haben gesagt, wir machen mit, weil nur wenn wir mitmachen, haben wir überhaupt eine Chance, auf die Amis Einfluss zu nehmen. Das ist im Wesentlichen Afghanistan. Die anderen haben an manchen Stellen gesagt, nein, da wollen wir gar nicht erst mitmachen, weil dann werden ja sowieso nur Beiträge eingefordert und da haben wir letztendlich nichts davon. Aber wie auch immer, beide Umgangsweisen mit der Bush-Agenda sind einfach Ausdruck des objektiven Widerspruchs, den die europäische Politik nun mal an sich hat. Sie haben als NATO-Verbündete und Verbündete der USA genauso weltweit Interessen wie die Amis sie haben. Sie verfügen nur bedingt über die Mittel, alleine diese weltweiten Interessen zu garantieren, sind also tatsächlich auf die Amis dafür angewiesen und kriegen immer wieder schmerzlich mit, dass diese Angewiesenheit eben auch eine Beschränkung der Gültigkeit ihrer politischen und ökonomischen Ambitionen ist. Wie gesagt, diese Kritik hat das Verlogene an sich, dass sie so tut, als würde man überhaupt gar nichts dringender wollen, als unbedingt an dieser Weltordnung beteiligt zu sein, hätte sich nur von Bush dessen Unterordnungsverlangen abschrecken lassen. Und genauso verlogen ist eigentlich die Begeisterung bzw. das Lob für die Politik Obamas. Die ist nämlich genommen worden oder wird genommen in den europäischen Hauptstädten als Eingeständnis und dessen, dass der Bush in dieser Frage Fehler gemacht habe. Steinbrück hat sich dazu hinreißen lassen, zu behaupten, ohne uns, Obama hätte endlich eingesehen, dass die Amerikaner ohne die Europäer gar nicht können. Und das ist natürlich keine Diagnose in dem objektiven Sinne, sondern will beim Obama was einklagen, also deutet dessen Revisionsbedarf ein bisschen so, da würden die Amis tatsächlich etwas eingestehen und etwas zurücknehmen, wo ich gerade vorhin versucht habe zu erläutern, ich meine, das tun sie nicht. Eben mit dem Interesse, sich einzubringen in die neue amerikanische Politik und dort tatsächlich ein Stück weit mehr zu sagen zu bekommen, als sie es bei Bush hatten. Das, behaupten sie, soll Obama eingesehen haben, dass Bush die Potenzen der Verbündeten schlecht genutzt hat, indem er immer nur Unterordnung verlangt hat. Die andere Seite davon ist, dass sie sich auf diesen ihren eigenen Befund gar nicht verlassen. Sondern selbst, kaum haben sie ihn geäußert, die Befürchtung daran knüpfen, dass das natürlich auch heißen könnte, dass wenn man jetzt beim amerikanischen Weltordnen mehr mitmachen darf, man dann eben auch größere Beiträge zu ihr zu leisten hat. Also sie haben ihre eigene Berechnung und ihre eigene heuchlerische Bezugnahme auf Obama nach dem Motto, endlich, auch wir sehen es so, dass jetzt endlich eine neue Ära wunderschöner transatlantischer Zusammenarbeit ausbricht. Jetzt, wo die Amis endlich eingesehen haben, dass sie nicht immer mit dem Kopf durch die Wand gehen können, haben sie gleich ergänzt, um die Befürchtung, naja, wenn Obama jetzt mit der ausgestreckten Hand auf uns zukommt und sagt, wir besprechen jetzt unsere Afghanistan-Politik mit euch, dann führt das im Resultat dann eher dazu, dass wir dann mehr für amerikanische Kriege in Anspruch genommen werden als bisher. Das ist erstmal der Stand, meine ich, der transatlantischen Beziehungen und auch da wird man spätestens auf der NATO-Tagung dann demnächst sehen, wie sich das praktisch als Auseinandersetzung zwischen den Parteien dann fortsetzt. Mehr wollte ich erstmal auch zu dem Punkt nicht sagen, nur eigentlich nur hinweisen auf diese Uminterpretation der Obamaschen Ansage vom europäischen Standpunkt aus, also die Uminterpretation in ein Eingeständnis, wo es, wie gesagt, von Amerika aus überhaupt nicht als ein solches gemeint ist, sondern als ein Programm der neuen, anderen, besseren, erfolgreichen Einbindung auch der Verbündeten in ein amerikanisches Weltordnungsprogramm. Ich wollte noch mal was zu dem China-Beispiel von vorhin sagen, weil ich finde, dass an dem China-Beispiel nochmal ganz schön deutlich wird, von welcher Ausgangslage her überhaupt amerikanische Angebote, nenne ich es mal, als solche erscheinen. Man muss ja erstmal sich gegenüber einer Macht wie China so hingestellt haben und sagen, wir beanspruchen als Amerika auch diese Macht zu kontrollieren. Und wir betrachten deren Aufrüstung und deren sich aufbauen als Ordnungsmacht in der Region, als Angriff auf amerikanische Interessen wo wir uns überlegen, ob wir den gelten lassen wollen. Das hat sich ja praktisch niedergeschlagen in den Waffenlieferungen der USA an Taiwan in den letzten Wochen der Bush-Administration. Das muss ja erstmal die hergestellte Konkurrenzlage zwischen den beiden Nationen sein, damit eine Außenministerin dann hingehen kann zu der Macht und sagen, nee, also da legen wir im Moment nicht so fürchterlich viel Wert drauf, uns in dieser Abteilung mit euch zu streiten, weil wir haben nämlich aktuell ein anderes Thema, nämlich wie geht es mit eurem Halten unserer Staatsschuldtitel weiter. Ne, also man muss immer ein bisschen aufpassen, wenn man sagt, jetzt geben sie was zu. Da muss man immer sagen, ja, von welchem Maßstab aus geben die denn mal was? Geben die mal was zu? Von dem Maßstab, die sollen sich von uns kontrollieren lassen, mag es ja so erscheinen, dass wenn die Amis mal sagen, jetzt reden wir mal nicht über die Menschenrechtsverletzungen und Tibet und dass ihr überhaupt ein Unrechtsregime seid, sondern wir reden mal darüber, wie nützlich ihr für die Aufrechterhaltung unserer Verschuldungsfähigkeit sind. Das schon als das riesige Eingeständnis zu nehmen, da hätten sie in irgendeiner Hinsicht Abstriche gemacht von ihrem Kontrollstandpunkt, den sie gleichermaßen natürlich weiterhin haben. Vielleicht ist es ja auch durchaus so, das wird ja auch der Fortgang der Finanzkrise noch ein bisschen zeigen, vielleicht ist es ja auch tatsächlich so oder wird es so, dass tatsächlich die Umwälzung, die die Krise produziert, ist in manchen Abteilungen den Staaten geraten erscheint, mehr die Abteilung der wechselseitigen Angewiesenheit zu betonen und weniger den Gesichtspunkt, dass man sich eigentlich im Kriegszustand miteinander befindet. Aber wetten möchte ich darauf nicht. Und man muss auch an der Seite sagen, der Hammer ist eigentlich, dass sie meinen, sich das frei aussuchen zu können, wann sie auf die Tagesordnung setzen, jetzt steht zwischen uns eine Gewaltfrage an, und wann sie sagen, jetzt lassen wir die Gewaltfragen mal beiseite, die finden wir jetzt im Moment aktuell nicht so dringlich, jetzt reden wir mal über unsere ökonomischen Beziehungen, wie wir da aufeinander angewiesen sind. Jetzt stehen sie ja nun mal in beiden Verhältnissen zueinander. Stehen im Verhältnis der Gewaltkonkurrenz zueinander, die stehen im Verhältnis des amerikanischen Anspruchs auf Kontrolle und des chinesischen sich Widersetzens dieses Kontrollanspruchs zueinander, und sie stehen gleichzeitig im Verhältnis von Gläubiger und Schuldner, Exporteur und Importeur zueinander. Und dieses Nebeneinander ist ja für sich widersprüchlich genug, und dann ist es erstmal eine Entscheidung der Staatsräson oder des Stands der Prioritäten, die eine Nation sich setzt, an welcher Stelle sie sagt, jetzt drücke ich mal auf die Abteilung Gewaltkonkurrenz und Unterordnung, und jetzt drücke ich mir auf die Abteilung, ich brauche euch doch, und können wir nicht die Abteilung trotzdem friedlich miteinander abwickeln. Also nur daran noch mal zu erinnern, dass diese ganzen sogenannten Angebote und das ganze Entgegenkommen, was man jetzt studieren darf, immer den Ausgangspunkt einer Politik haben, wo sich die USA erstmal hingestellt haben und gesagt haben, ein Interesse anderer Staaten gilt prinzipiell gar nichts, außer es ordnet sich uns ein und unter. Von dem Maßstab aus ist es gar nicht so schwer, sich hinzustellen und zu sagen, wir reden auch mal mit euch. Weil man vorher schon gleich gesagt hat, eben, das kommt überhaupt nicht in die Tüte.
Ja. Das ist genauso, also so, sich frei dazu gestellt, was passiert.
gesagt, die Wahl hat erreicht, dass eine Fraktion der politischen Klasse mit ihrer alternativen Vorstellung jetzt im Wandel sitzt. Also eine neue Linie ist an der Macht. Du hast dich ja zurückgehalten, darüber zu spekulieren, was da in Zukunft passiert. Man guckt ja auch in die Zukunft. Aber ich hatte den Eindruck, dass das irgendwie gar keine neue Linie ist. Also haben das da noch am Irak so angeguckt. Solange Obama noch nicht nominiert war und sich mit Hillary Clinton, da konkurriert hat, da hieß es, wir holen unsere Jungs zurück aus dem Irak. Als er dann nominiert war, hat er gesagt, wir holen unsere Jungs zurück aus dem Irak und schicken sie nach Afghanistan.
Ja, das hat er aber vorher auch schon gesagt. Also das ist wirklich nicht neu. Das hat er auch im Wahlkampf schon gesagt, ja. dass er den Kampf gegen den Terror verstärken will, dass der Kampf gegen den Terror vornehmlich in Afghanistan stattfindet und dass er der Auffassung ist, dass der Bush, dass der Krieg in Afghanistan vernachlässigt wird, dass dort viel zu wenig amerikanischer Einsatz stattfindet und dass sie stattdessen die Bush-Regierung die amerikanischen Kräfte im Irak verzettelt. Also die Position hat er schon ziemlich konsistent auch im Wahlkampf durchgehalten.
Ja, ich dachte, das wäre also seitdem der Kandidat. Nein. War. Ja. Okay. Aber egal. Die Geschichte, dass die Truppen im Irak reduziert werden, das ist aber keine Obama-Erfindung, sondern das hat Gates, der alte und neue Verteidigungsminister, schon unter Bush verhandelt. Das Truppenstationierungsabkommen ist unter Bush also zustande gekommen. Und insofern ist also, was da jetzt an Truppenbewegungen im Nahen Osten passiert, keine neue Linie.
Das ist schon richtig, was du sagst. Ich bin weit entfernt von der Behauptung, um das vielleicht nochmal zu betonen, der macht jetzt an allen Fronten überall was anderes. Es ist sogar so, dass du wahrscheinlich, anders ausgedrückt, das habe ich vorhin mit dem Satz, der war vielleicht ein bisschen unverständlich, auszudrücken versucht, wenn die alte Regierung das gemacht hat, als Eingeständnis eines Fehlers erscheint, haargenau die gleiche Sache, erscheint bei der neuen Regierung als frischer Wind, der die Sache neu angeht. Es gibt ganz, ganz viele Punkte in der amerikanischen Politik und der amerikanischen Kriegsführung der letzten Jahre, wo du sagen kannst, na klar, auch die alte Administration, da gab es ja auch innerhalb der alten Regierung schon Streitigkeiten drüber. Gab zum Beispiel Streitigkeiten um diese Frage des Search und wie lange bleibt man drin und so fort. Da gab es in der alten Regierung schon Streitigkeiten drüber. Da gab die Position auch schon in der Republikanischen Partei. Das war überhaupt nicht die Behauptung. Die Demokraten repräsentieren jetzt quasi eine neue Politik und die Republikaner eine alte. Sondern in der alten Regierung hat sich das dargestellt als Streit, als durchaus an diversen Punkten Kampf zweier Linien in der Administration, wie geht man mit dem Iran um, wie geht man mit Irak um und so weiter, also als Ausdruck, sage ich mal, der Tatsache, dass die Regierung feststellt, die Ziele, die sie bisher verfolgt hat, lassen sich so nicht durchsetzen, sich neue definiert, und das haben sie im Irak ja gemacht, haben wirklich dem Irakkrieg ein neues Programm und eine neue Perspektive verpasst, und insofern kannst du durchaus sagen, dass das, was der Obama jetzt bis jetzt im Irak vorhat, das zu Ende bringen des Programms ist, was die alte Regierung schon auf die Tagesordnung gesetzt hat. Habe ich überhaupt nichts gegen einzuwenden. Ich wollte was anderes sagen. Ich wollte sagen, es gibt diese Unzufriedenheit bei den Machern über den Gang der amerikanischen Weltpolitik. Diese Unzufriedenheit ist nicht geht weiter, sagen wir so, als ein bloßes Rumgemecker an Details, sondern hat sich selber zu einem Befund vorgearbeitet. Und der Befund heißt, so geht offenbar die Durchsetzung dessen, was der Busch will, nicht. Das ist aber keine Antwort auf die Frage, wie geht's denn dann? Das muss man auch übrigens mal zur Kenntnis nehmen. Das ist erstmal keine Antwort auf die Frage, wie geht's denn dann? Der ganze Übergang auf andere Methoden, mehr Betonung der Diplomatie, nicht immer gleich mit Ultimaten kommen, den Kyoto-Vertrag nicht ablehnen, sondern mitmachen, in der UNO ein bisschen mehr durchblicken lassen, dass man auf die Zustimmung der anderen Staaten Wert legt, statt immer gleich zu sagen, ja, wenn ihr nicht macht, das wir, und dann machen wir es halt alleine und so Zeug. Das sind eigentlich lauter erstmal Indizien für den Gesichtspunkt, und mehr wollte ich erstmal gar nicht sagen. Gibt es nicht bessere Umgangsweisen, effektivere Umgangsweisen mit dem Willen und den Interessen anderer Nationen, mit denen die in anderer Weise zur Compliance, würde Amerikaner sagen, zur Gefügigkeit gegenüber amerikanischen Interessen gebracht werden können? Jetzt kann es ja sein, dass es die gar nicht gibt. Stehst? Stellt sich vielleicht in einem Jahr raus, die gibt's gar nicht. Die machen halt Diplomatie mit Syrien, und dann stellen sie fest, am Ende der Diplomatie kommt das Gleiche raus, was sie vorher ohne Diplomatie auch schon wussten. Weiß ich doch nicht. Ne? Also das meine ich, ist erstmal der Widerspruch an dem Standpunkt, überhaupt zu sagen, mit den bisherigen, die Linie, es geht um Gewaltkonkurrenz, es geht um die Herstellung einer amerikafreundlichen Welt, die bleibt. Die Art und Weise, wie der Bush diese Linie gemacht hat, der Einsatz des amerikanischen Arsenals von Machtmitteln, Erpressungsmitteln angeboten, ist schlecht zur Anwendung gekommen. Versuchen wir es mal mit einer anderen Kombination. Das ist für sich ein widersprüchlicher Standpunkt, weil das tut ja ein bisschen so, es tut ja, das habe ich vorhin gesagt, in gewisser Weise leugnet ja dieser Standpunkt ja auch die Objektivität der Gründe für die Gegensätze. Dass es einen Gegensatz zwischen dem Interesse Irans, sich als regionale Vormacht im Nahen Osten zu behaupten, und dem amerikanischen Anspruch auf Kontrolle des Nahen Ostens als ihr Territorium in dem Sinne. Dieser Widerspruch ist objektiv. Der hat nichts mit der Frage zu tun, ob man jetzt mit dem Iran redet oder nicht. Also das heißt aber nicht, also diesem Missverständnis vorzubeugen, das heißt natürlich nicht, dass es nicht sein kann, dass in einer anderen Konstellation von Mächten aus dem Einsatz anderer Mittel auch ein anderes politisches Ergebnis rauskommt. Was weiß ich? Wird halt der Gang der Staatenkonkurrenz zeigen.
Das Wort, mit dem du es probierst, das hat was sehr Zweideutiges. Ist da ein Linienstreit oder ist da nicht ein Linienstreit? Man muss eigentlich sagen, das heißt für die Beteiligten was anderes.
Ja.
Es gibt in der amerikanischen politischen Klasse schon unter Bush sehr wohl Linienstreits. Ob die für irgendeinen auf der Welt, außer für die, was taugen, darüber muss man sich auseinandersetzen. Aber die machen einen Linienstreit. Die haben sich zum Beispiel darüber gestritten, ob, wenn man einen Irak haben will, dem sozusagen unhintergehbar in die Raison eingebaut ist, dass er pro-amerikanisch ist. Ob man dann nicht mit diesem ganzen Islamtum aufräumen muss. Ob das nicht antidemokratisch ist, ist der Position. Die Position ist aus der Logik von Herrschaft in einer Hinsicht auch konsequent, weil da ist Unterordnung der Zweck. Und eine eigene, andere, nationale, am Ende sogar noch ideologisch mit Religion überhöhte irakische Rechnung ist dem wirklich im Wege. Das ist die eine Linie. Es gibt dasselbe Anliegen. Wie macht man den Irak eigentlich zu einem nützlichen Platz für Amerika im Nahen Osten? So, dass sie sagen, ja, aber wenn die Sunniten sich dafür hergeben, sich zusammenrotten und mit amerikanischen Waffen Al-Qaida umbringen, effektiver als das manchmal unsere GIs können, kann man eigentlich gegen Sunniten nichts sagen. Über sowas zankt sich eine herrschende Klasse wirklich. Aber das soll man nicht verwechseln damit, dass man selber sozusagen etwas zum Aussuchen hätte, dann nehme ich lieber diese Linie. Das ist die Täuschung, die erzeugt wird. Aber sonst gibt es wirklich solche Linienstreits.
Ja gut, die Formulierung, die neue Linie ist an der Macht, heißt aber nicht, das ist jetzt ja auch klargestellt, da ist jetzt ein fertiges Politikkonzept, was alternativ zu dem alten durchgezogen
nein, wird. Sondern nein,
die prüfen halt jetzt.
Ja.
Die prüfen die neue Kombination und das macht dann 100 Tage oder 300 Tage gehen. Und dann wird man sehen.
Genau.
Okay. Das ist, deswegen habe ich am Schluss gesagt, dass im Grunde ist das sowas wie ein Test. Das ist irgendwie das Brutale daran. Die Amis gehen hin, zum Beispiel den Syrern, und sagen, hallo Syrer, wir reden jetzt mit euch. Kriegen wir was dafür? So. Keine Ahnung, ob sie was dafür kriegen. Weil sagen die Syrer auch, ja, ist ja nett, dass ihr mal vorbeikommt, aber an sich ist unser Standpunkt zu den Golanhöhen immer noch der gleiche. Ob er jetzt vorbeikommt oder nicht. Ja, dann war es halt nichts mit dem Test. Also das ist irgendwie, das habe ich, dann haben wir auch für mit dem, deren, mit dem Instrumentalismus gemeint, die übersetzen sich die wirklichen Interessensgegensätze und die wirkliche Machtkonkurrenz und übersetzen die sich in Frage von richtigen Rezepten. Was muss eine Herrschaft, also nochmal an dem Beispiel, was Herr Jonas gesagt hat, von diesem Funktionalismus. Wie muss eine Herrschaft ticken, damit sie für uns ist? Da kannst du sagen, und der Ausgangspunkt ist, klar, die Herrschaft, wozu ist die da? Die ist dafür da, dass sie für uns ist. So, gut. So, wie macht man das? Dann fragen Sie allen Ernstes, wie macht man das? Dann sagen Sie nicht, wollen die das? Oder wieso soll die überhaupt für uns sein oder so? Diese Frage stellen Sie sich gar nicht, sondern Sie sagen, wie macht man das? Und dann sagt die einen sagen, ja, das macht man am besten so, dass man gleich den Typen da hinsetzt, der in Amerika erzogen worden ist und auf ein amerikanisches College gegangen ist. Und organisiert dann die Herrschaft so, dass alle sich dem gehorchen und dann ist er für uns. Ne? Dann setzen sie so einen dahin und dann ist er ein paar Jahre dran und die anderen gehorchen ihm nicht und es wird überhaupt sowieso immer alles chaotischer. Und dann macht er ein Interview in der SZ und sagt, und überhaupt konnte er sich sehr gut vorstellen, dass Afghanistan auch ein Staat sein könnte, wo die Scharia gilt. Ne? Sagt er, das hätten wir aber eigentlich nicht bestellt. Dann kommt die andere Fraktion und sagt, ja, aber wenn der das hinkriegt, die anderen hinter sich zu versammeln und da ist die Scharia, ach, ist doch auch gut, oder? Also wirklich so billig ist das zum Teil. Diese blöde Frage, wie machen wir das? Die ist der ganze Ausgangspunkt dieses sogenannten Linienstreits.
Und dieses nicht definierte der neuen Politik, das ist dann auch das Einfallstor für die Verbündeten, dass sie sagen, ja, vielleicht können wir
richtig.
Da für uns dann auch
sehr was richtig. Schieben. Ja, sehr richtig.
Wobei man auch an denen merkt, wie übertrieben es wäre zu sagen, die Weltkräfteverhältnisse sind verändert. Also wer nämlich sein europäisches Interesse in Grußadressen in der amerikanischen Weltpolitik unterbringen möchte, der konkurriert, ohne Zweifel. Aber er hält es nach wie vor für unhintergehbar, auf die Tour zu konkurrieren, dass man sein eigenes Interesse in der amerikanischen Weltpolitik unterbringt, anmeldet, reinschleimt, reindrückt, reinerpresst. So gesehen hat das war übrigens der Steinmeier, der gesagt hat, ohne uns geht's nicht.
Ja, ja.
Der Steinbrück hat die Backen sehr dick aufgemacht gehabt. Am Anfang aber nur von der Finanzkrise.
Ja, ja.
Also das mit dem, die Weltfinanzmacht Amerika wird es am Ende so nicht mehr geben. Das mit dem so mag ja stimmen.
Ich wollte zum Abschluss vielleicht einfach nochmal zur Illustration dieser Tour doch noch einen Fall kurz darstellen, in dem es genau um diese Frage geht. Und zwar handelt es sich dabei um die Ankündigung, die eine der ersten Amtshandlungen von Obama bestand ja darin, dass er gesagt hat, er macht Guantanamo zu. So. Die Reaktion auf diese, ich mache es erstmal von hinten rum, die Reaktion auf diese Mitteilung war erstens, jetzt geben Sie es endlich zu, Sie haben gegen das Recht verstoßen, die Amerikaner haben ein Einsehen. Das war die erste Hälfte, das war quasi sozusagen, endlich begibt sich Amerika auf unser Niveau der Interpretation des Völkerrechts. Die zweite Hälfte, die kam gleich hinterher, war, aber das ist ja sowieso bloß vorgetäuscht und in Wirklichkeit machen Sie ja genauso weiter wie bisher. Das ist eine Tour, die Sache zu betrachten, die eigentlich den Witz an der Sache total verpasst. Nochmal anknüpfen an den Beitrag von eben. Erstens ist das Schöne an dem Beschluss von Obama, dass der genau das praktiziert an der Stelle, was ich vorhin gesagt habe, mit, wenn die alte Administration das macht, gibt sie einen Fehler zu. Wenn die neue Administration das macht, spricht es für die Güte Amerikas. Also für die Güte Amerikas spricht, dass Amerika jetzt beschlossen hat, dass sie ein Foltercamp, was sie bis gestern hatten, ab heute nicht mehr machen wollen. Das ist für sich schon ein Irrsinn, dass man quasi seine eigene angebliche Kritik an der Politik, an dem Vorgehen der Amerikaner im Antiterrorkampf damit aus dem Verkehr ziehen, dass die Amerikaner selber sagen, an der Stelle finden wir das irgendwie nicht mehr nützlich und nicht mehr produktiv. So, das ist die erste Abteilung. Die zweite Abteilung, was hat denn der Obama selber dazu gesagt, dass er meint, was die Botschaft an die Welt wäre, wenn sie das Camp zumachen? Der hat Folgendes gesagt. Der hat gesagt, damit demonstrieren wir, dass wir zu unseren Idealen stehen. Sehr kompliziert gedacht. Also, dass es im Antiterrorkrieg eine Fraktion von, eine Abteilung Amerika-Feinde gibt, die unter die Kategorie Enemy Combatants fällt, also von dem üblichen amerikanischen Recht nicht gedeckt sind, ein Sonderrecht unterworfen werden sollen. Dieser Standpunkt wird überhaupt nicht aus dem Verkehr gezogen. Der gilt nach wie vor. Aber die USA erklären sich aus freien Stücken gnädigerweise bereit, diesen Standpunkt, den sie nach wie vor haben, unter Beachtung, das ist zumindest die Behauptung, ob es stimmt, kann man ja auch mal erstmal wieder dahingestellt, unter Beachtung allgemein anerkannter völkerrechtlicher Regelungen zu betreiben. Damit beweisen sie aus der Sicht Obamas, dass sie die legitimen Vertreter und Verfechter und Repräsentanten dieses Völkerrechtsstandpunkts sind. Der Bush hat gesagt, wir definieren unser Recht aus eigenen freien Stücken. Wir haben es nicht nötig, uns völkerrechtlichen Regelungen zu unterwerfen. Das Völkerrecht ist das, was Amerika aus seinem Interesse heraus macht. Obama sagt, Amerika beweist dadurch die Identität seines Rechts mit dem Völkerrecht, indem es sich in der Anwendung seines Rechts dem Völkerrecht ein Stück weit beugt und damit überhaupt die Legitimität seines Vorgehens beweist. Das ist die ganze Umdrehung, die der macht. Mehr macht er gar nicht. Und dass das auch der Zweck ist. Es gab ein Zitat, das habe ich, glaube ich, auch vorgelesen. Das ist so ein Punkt, den der Obama immer wieder betont, dass er sagt, es kommt darauf an, dass die Welt wieder, die Amerikaner wieder als glaubwürdige Repräsentanten ihrer Ideale anerkennt. So. Und dafür machen wir auch mal ein Camp zu. Das wollten sie sowieso zumachen, aber es ist ja erstmal wurscht. Dafür machen wir auch mal ein Camp zu, dass die Welt wieder weiß, Amerika ist der legitime und mächtigste und glaubwürdigste Repräsentant sämtlicher Rechtsprinzipien und Ideale, die für den Rest der Welt gelten. Tja, was haben wir jetzt? Angeblich hat das Ansehen Amerikas auf der Welt durch diese Tat schwer gewonnen. Muss man sagen, es ist offenbar leicht zu haben.
Man muss halt ein Camp haben, wenn man eins zumacht.
So ist es.
Man braucht Rassisten als Staatsgesinnung, damit man als Schwarzer Amerika schön einfärben kann. Das ist so.
Wenn man mehrere hat, dann kann man ja eins zumachen und
demonstrieren. Ja, so ist es. Ja, ich wollte das noch einmal als Illustration für das Argument sagen, es geht nicht um die Frage, macht er was Neues oder macht er nichts Neues, sondern es geht um die Frage, was ist eigentlich der Maßstab und das Kriterium, von dem her das, was er macht, überhaupt als neu erscheint, propagiert wird, gemacht wird. Das ist, halte ich, für den entscheidenden Punkt an der Stelle. Da muss man sich in blöde Streitigkeiten über, ob das die vorherigen auch schon gemacht haben oder nicht, gar nicht einlassen. Das ist irgendwie langweilig. Neu bezogen auf was und neu bezogen auf welche Mittel und welche Zwecke, das ist der entscheidende Punkt.